Haben wir heute hier unter uns so richtige Griller? Leute, die gerne an so einem dicken, fetten Grill stehen und grillen. Haben wir welche? Könnt ihr euch mal melden? Ein paar heben ganz stolz die Hand, ein paar zögerlich. Aber es sind nicht so viele, wie ich dachte. Ich dachte, wir haben mehr fleischlich gesinnte Leute hier. Wenn man mit Grillern ins Gespräch kommt und anfängt, mit ihnen über dieses Grillen zu sprechen, was das Grillen ausmacht und so weiter, dann landet man früher oder später bei der Frage, Gasgrill oder Holzkohlegrill? Also früher oder später landest du da und dann gibt es heiße Diskussionen darüber, welche Art von Grillen die bessere ist. Und dann gibt es Leute, die sagen, sie könnten genau rausschmecken, ob es jetzt Gas oder Kohle ist. Also ich bezweifle das. Aber es soll es geben. Die einen schwören voll auf die eine Variante, die anderen voll auf die andere. Und es schwingt ja immer diese Frage mit, welche Grillvariante ist die richtige? Also wie grillt man richtig? Ne, okay, da ist jemand, den sehe ich dann als Anfänger an, ne, der grillt noch mit Gas oder der noch mit Holzkohle oder so. Ne, also es ist noch nicht so ganz richtig, irgendwann kommt die richtige Erkenntnis. Was ist das richtige Grillen in diesem Fall? Und das gleiche Spiel finden wir in ganz vielen anderen Bereichen auch. Coca-Cola oder Pepsi-Cola? Ne, hier trennen sich auch ganz schnell die Lager. Was ist die echte Cola? Was ist die Kopie? Burger King oder McDonald's? Was ist das echte und was ist die Kopie? Ganz einfach, sage ich euch mal voraus, da frage ich gar nicht, wie es beim Schokoaufstrich. Nutella ist die richtige, das Original und nicht irgendetwas anderes wie Nusspli oder so und auch nicht mit Butter da drunter oder so. Einfach nur Nutella aufs Brötchen, fertig. Aber diese Frage nach dem Original, was ist das Richtige und was ist vielleicht eine Kopie oder eine Fälschung, etwas, was nachgemacht ist, mit dieser Frage kommen wir im Alltag relativ häufig in Berührung. Wenn ihr darauf achtet, werdet ihr es merken. Und wir müssen dann immer abwägen für uns, ob wir das Original nehmen wollen oder auch mit einer Kopie zufrieden sind. Meistens ist die Auswirkung unserer Wahl nicht so dramatisch dabei. Häufig sind Ersatzteile, die nicht vom Originalhersteller sind, günstiger, halten vielleicht aber auch nicht so lange und da müssen wir eben abwägen. Wollen wir das Original oder nehmen wir einen Nachbau, eine Kopie? In unserem Glauben sieht das aber anders aus. In unserem Glauben kommt es unverzichtbar darauf an, dass wir das Original kennen und nicht einer Kopie nachlaufen. Da kannst du dann nicht Nusspli nehmen, sondern du musst bei der Nutella bleiben. Es kommt auf das Original an. Und als Gemeinde starten wir heute eine Predigtreihe, Christian sagt es erst, durch den Galaterbrief. Wir haben diese Reihe überschrieben mit kein anderes Evangelium. Und Paulus nimmt uns in diesem Brief dahin mit, was das wahre Evangelium ausmacht. Wovon das wahre Evangelium geprägt ist und wie wir mit Fälschungen des Evangeliums umgehen sollen. Damit beschäftigt sich Paulus in diesem Brief und auch die heutige Predigt habe ich genauso überschrieben. Ich habe den Titel geklaut, kein anderes Evangelium. Er passt einfach wunderbar zu dem heutigen Text. Und ich möchte mit euch dazu die ersten 10 Verse aus dem Galaterbrief gemeinsam bearbeiten. Wir lesen uns die ersten 5 durch, wo es um das richtige Evangelium geht. Also Galater Kapitel 1, die Verse 1 bis 5 als erstes. Paulus, Apostel, nicht von Menschen her, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott, den Vater, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Und alle Brüder, die bei mir sind, den Gemeinden von Galatien, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat, damit er uns herausreißt aus der gegenwärtigen bösen Welt nach dem Willen unseres Gottes und Vaters, dem die Herrlichkeit sei von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Paulus beginnt seinen Brief an seine Leser mit der Vorstellung von sich selbst. Das machte man in der Antike so. Man stellt sich zuerst selber vor und er zeigt auf, dass er nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott den Vater als Apostel eingesetzt ist. Also nicht durch irgendjemand anders in dieses Amt hineingekommen, sondern er stellt hier am Anfang klar, ich bin durch Gott, durch Jesus Christus eingesetzt als Apostel, als einer, der die Gemeinde voranbringen soll, als einer, der mit einer Autorität ausgestattet ist von Gott. Gott selbst hatte ihn also dazu befähigt, die gute Nachricht von Jesus in die Welt zu bringen. Und dann sehen wir in Vers 2, in dieser Briefeinleitung, dass auch noch andere Brüder mit Paulus zusammen sind. Sie sind hier nicht namentlich erwähnt. In einigen anderen Briefen, da nennt er sie auch noch, die anderen, die bei ihm sind. Hier heißt es einfach nur, alle Brüder, die bei mir sind. Und die stehen sozusagen hinter Paulus. Hinter dem, was Paulus jetzt an die Gemeinden in Galatien weitergeben möchte. Die nehmen die gleiche Position ein wie Paulus und sie stellen sich hinter ihn. Und dann finden wir schließlich, wie üblich, zu Beginn auch die Adressaten. Also an wen richtet Paulus sich? Und er richtet seinen Brief hier an die Gemeinden in Galatien. Er spricht sie im Plural an, in der Mehrzahl. Es ist also eine Art Rundbrief. Paulus schreibt den Brief und dieser Brief wird in diese Gegend Galatien gebracht und er wird weitergereicht. Eine Gemeinde liest ihn und gibt ihn weiter zur Nachbargemeinde und die zur nächsten Nachbargemeinde und so weiter. Also an die Gemeinden dort in der Region. Heute würde man vielleicht sagen, an die Gemeinden in Ostwestfalen oder an die Gemeinden im Rheinland oder so. Das ist so eine geografische Bezeichnung und es wird eben an mehrere Gemeinden hier dieser Brief weitergegeben. Alle diese Gemeinden sollten diese wichtige Botschaft von Paulus hören, die in dieser Region waren. Und dann kommt Paulus in Vers 3 zum üblichen Gruß. Und auffällig finde ich hier, dass Paulus den Gemeinden Gnade und Frieden von Gott und Jesus wünscht. Wir kennen das vielleicht eher vor allem aus dem Alten Testament, dass der Segen Gottes gewünscht wird oder ein Segen ausgesprochen wird über jemanden. Paulus benutzt diesen Begriff ganz, ganz selten, wenn nicht gar nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber sehr selten. Paulus spricht viel mehr, wenn er etwas wünscht, wenn er den anderen etwas wünscht, dass er ihnen Gnade und Frieden wünscht. Gnade ist immer dabei, Frieden auch ganz häufig. Jeder Briefanfang von Paulus und ich glaube auch in jedem Ende vom Brief taucht mindestens die Gnade auf. Wir Menschen brauchen in allererster Linie nämlich genau das. In allererster Linie brauchst du in deinem Leben Gnade und Frieden von Gott. Wenn du Gnade und Frieden von Gott erfährst, dann kann das nicht mehr getoppt werden. Dann kann man nicht noch etwas Größeres drauflegen. Wenn du Gnade und Frieden von Gott hast, dann ist das Größte, was du je in deinem Leben erfährst, das Beste, was dir passiert. Und ich werde hier auch nicht müde zu betonen, dass die Gnade auch für uns als Christen jeden Tag neu lebensnotwendig ist. Gnade ist kein punktuelles Ereignis. An einem Punkt nehmen wir die Gnade Gottes an, sind dann Kinder Gottes geworden, sondern Gnade ist ein andauernder Prozess. Jeden Tag neu. Sonst würde Paulus nicht den Gemeinden, den Christen, die Gnade Gottes wünschen. Die sind doch schon gläubig. Die haben doch schon die Gnade angenommen, wenn es ein Punkt wäre, wo es um die Gnade geht. Nein, es ist ein andauernder Prozess. Jeden Tag neu brauchen wir diese Gnade. Du und ich als Christen, wir brauchen die Gnade Gottes, um in diesem Leben zu bestehen. Wir dürfen jeden Tag aus der Erkenntnis der Gnade bestreiten. Die Gnade Jesu lässt uns aufleben, lässt uns aufatmen und befreit leben. Und man könnte meinen, das ist so eine Floskel, die Paulus hier am Anfang weitergibt. Gnade und Friede euch und dann geht's weiter zu den Sachen, die ich wirklich sagen wollte. Aber das ist der größte Wunsch, den wir einander weitergeben können, dass wir Gnade und Frieden von Jesus erleben. Und ich glaube, schon allein in dieser Begrüßung finden wir schon so viel, was wir für uns mitnehmen können. Aber dann kommt Paulus ab Vers 4 zum eigentlichen Kern unseres Abschnittes. Das wird auch der ausführlichste Punkt dieser Predigt sein. Er kommt zur Definition des richtigen Evangeliums in Vers 4. In einem großen Teil des Galaterbriefes wendet Paulus sich gegen eine falsche Lehre. Also Lehren, die in Galatien, in den Gemeinden gelehrt wurden, die falsch sind. Und offensichtlich hatte diese falsche Lehre da Einzug gehalten, das hätte Paulus nicht so deutlich in diesem Brief dagegen geschrieben. Aber bevor er darauf kommt, zu sagen, was falsch läuft und warum das falsch ist, zeigt Paulus hier das richtige Evangelium auf. Er beschreibt es hier noch nicht in allen Details, aber er skizziert es uns schon, worum es im Evangelium geht. Und lasst uns einmal genau gemeinsam hinschauen, was wir hier in Vers 4 über das Evangelium finden können. Wir lesen als erstes hier, dass Jesus sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat. Und Paulus führt es hier gar nicht weiter aus, was es bedeutet für unsere Sünden. Aber das zeigt uns schon mal, dass wir Menschen sündhaft sind. Das zeigt die Sündhaftigkeit von uns Menschen. Und an vielen anderen Stellen der Bibel, im Neuen Testament, vor allem bei Paulus und auch bei anderen Schreibern, sehen wir, dass jeder Mensch sündig ist. Die Bibel ist da ganz klar. Die Bibel sagt, jeder Mensch ist sündig vor Gott. Und da gibt es keine Ausnahme. Keiner von uns hier im Raum kann sich ausnehmen von dieser Aussage, die die Bibel trifft. Jeder von uns ist sündig. Jeder Mensch ist schuldig vor Gott durch die Übertretung von Gottes Maßstäben. Und die gute Nachricht, könnte man sagen, beginnt also mit der schlechten Nachricht. Die gute Nachricht von Jesus beginnt damit, dass wir verstehen müssen, dass wir schuldig sind und dass wir in unserer Schuld drinne stecken und aus dieser Schuld nicht rauskommen. Das macht die Bibel uns klar. Aus eigener Kraft wirst du es nie schaffen, die Schuld vor Gott loszuwerden. Und es braucht für uns die Einsicht der eigenen Schuld, um gerettet werden zu können. Und ich glaube, dass wir nicht unbedingt alle immer diese Einsicht für uns hatten. Viele von uns leben vielleicht ein christliches Leben, mit allem, was dazugehört. Du weißt, was du sagen musst, du weißt, wie du dich verhalten musst, du bist vielleicht sogar bekehrt, weil du irgendwann die richtigen Worte in einem Übergabegebet gesprochen hast. Aber das ist alles nicht viel wert, wenn du nicht verstanden hast, worum es dabei wirklich geht. Dass deine Schuld dich von Gott trennt. Und zwar für immer, für ewig. Diese Erkenntnis muss am Anfang stehen. Diese Erkenntnis, dass ich sündhaft bin, dass ich schuldig bin, ist die Grundlage dafür, dass überhaupt Rettung notwendig wird. Dass Rettung für uns auch von Gott angeboten wird. Diese Erkenntnis muss am Anfang stehen. Und ich muss zugeben, dass ich lange Zeit in meinem Leben ohne eine wirklich tiefe Erkenntnis dieser Wahrheit gelebt habe. Ich glaube, so richtig in die Erkenntnis, dass ich schuldig bin mit meiner eigenen Schuld und vor Gott keine Chance habe, ist erst, als ich in der Bibelschule in England war. Dass es mir so richtig vor Augen gekommen ist, was es bedeutet, dass ich vor Gott schuldig war. Das ist der erste Teil, die Sündhaftigkeit des Menschen. Wir sehen in der gleichen Stelle in Vers 4, dass Jesus sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat. Weil wir Menschen nicht selber mit dieser Schuld fertig werden können, wie ich gerade ausgeführt habe, muss es jemand anders tun. Und das tat Jesus. Jesus gab sich selbst hin, heißt es hier. Damit ist gemeint, dass Jesus komplett als komplett unschuldiger Mensch, unschuldig, am Kreuz starb. Für dich und für mich. Jesus war komplett unschuldig. Nichts war an ihm, was die Strafe Gottes gefordert hätte. Und Jesus stirbt an deiner Stelle, an meiner Stelle, am Kreuz. Die Bibel sagt, dass er dort unsere Schuld trug. In 2. Korinther 5, 12 sagt Paulus, Gott hat den, der ohne Sünde war, also Jesus, der ohne Sünde war, für uns zur Sünde gemacht. Jesus trug nicht nur unsere Schuld und Sünde, sondern Paulus sagt hier, dass er Jesus zur Sünde gemacht hat für uns. Jesus hatte die Sünde der ganzen Welt auf sich, von jedem Einzelnen hier im Raum, von allen Menschen, die jemals gelebt haben und noch leben werden. Weil er unschuldig war und an unserer Stelle starb. Jesus musste das nicht tun. Er hätte uns in unserer Schuld stecken lassen können, aber er tat es, weil er dich und mich liebt. Er tat es, weil es keinen anderen Ausweg für uns gab. Was sehen wir weiter über das Evangelium an dieser Stelle? Im zweiten Teil von Vers 4 sehen wir dann, was dieses Hingeben von Jesus für uns bewirkt hat. Da heißt es, damit er uns herausreißt aus der gegenwärtigen bösen Welt. Jesu Tod und Auferstehung für unsere Sünden ist nicht nur einfach symbolisch gewesen. So irgendwie wie so ein Ritual, das man vollführt und dann passiert aber nichts dahinter, sondern dieses Handeln von Jesus, sein Tod und seine Auferstehung, hatte eine Auswirkung, die ausdrücklich für uns erfahrbar ist, wie Paulus es hier sagt. Wir sind herausgerissen. Das Wort, das hier verwendet wird im Griechischen, das kann man im Wörterbuch nachschauen, wird an anderen Stellen ausdrücklich immer wieder für die Rettung von Menschen aus irgendeiner Misere genutzt. Ich nenne euch zwei Beispiele. Apostelgeschichte 7, 34, da sagt Gott zu Mose, also da wird über die Geschichte berichtet von dem Volk Israel, und da sagt Gott zu Mose, dass er sein Volk herausreißen wird aus der Sklaverei in Ägypten. Gefangenschaft, Unterdrückung, Versklavung, und was macht Gott? Er reißt sie heraus befreit sie, rettet sie. Apostelgeschichte 12, Vers 11, da wird Petrus, heißt es, dass Petrus gerettet wird aus der Hand des Herodes. Er saß im Gefängnis, angekettet, die Gemeinde betet für ihn und was macht Gott? Er schickt einen Engel und er rettet ihn aus dieser Zelle heraus. Petrus kommt in die Freiheit. Das ist dieser Begriff, herausgerissen, gerettet. Und genau so ist das hier auch gemeint. Jesu Tod und Auferstehung reißen uns aus dieser bösen Welt heraus. Und damit ist sicherlich auch tatsächlich gemeint, dass wir in einer Welt leben, die einfach böse ist. Es geschieht so viel Unrecht, so viel Leid um uns herum. Selbst in unseren eigenen Familien gibt es Missbrauch und andere Gewalt, die da ist. So viel Leid um uns herum. Die Welt ist böse. Und irgendwann wird Jesus uns auch sichtbar aus dieser bösen Welt herausreißen und uns dahin bringen, wo kein Leid mehr ist, keine Träne mehr, kein Schmerz, nichts Negatives mehr. Darauf warten wir ja schon sehr. Aber ich glaube, vielmehr ist hier damit gemeint, dass wir nicht mehr in der Sünde dieser Welt gefangen sind. Wenn du daran glaubst, dass du schuldig bist vor Gott wegen deiner eigenen Sünde und dass Jesus an deiner Stelle zur Sünde wurde und dafür bestraft wurde, die Strafe getragen hat, dann hat die Sünde, dann hat der Teufel, dann hat das Böse dieser Welt keinen Anspruch mehr auf dich. Du bist herausgerissen aus dieser bösen Welt und stehst nun nur noch unter der Hand unseres guten und liebenden Gottes. Jesus hat uns rausgerissen. Das ist die Auswirkung. Und am Ende von Vers 4 sehen wir dann, dass das alles Gottes Wille ist. Da heißt es, nach dem Willen unseres Gottes und Vaters. Diese ganze Rettungsaktion, also die Menschen zu retten, die Menschen herauszureißen aus ihrer Sündhaftigkeit, wurde von Gott gestartet. Es war sein ausdrücklicher Wille. Gott möchte nicht, dass irgendein Mensch in seiner eigenen Schuld und Sünde stirbt. Gott möchte uns Sünder retten. Genau das ist sein Wille. Und deswegen ist es unser Auftrag übrigens, hinauszugehen und andere Menschen mit dem Evangelium zu konfrontieren, ihnen diese gute Nachricht von Jesus weiterzugeben. Und in Vers 5 sehen wir dann abschließend, was die Beschreibung des Evangeliums mit Paulus macht. Er führt sich das vor Augen, was Jesus dort getan hat, dass er uns rausreißt aus unserer Sündhaftigkeit und dass es Gottes Wille ist. Und was macht das mit Paulus? Er lobt Gott. Er sagt, dem sei die Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dass der Blick auf das Evangelium führt dazu, dass Paulus Gott lobt. Dass er nicht mehr anders kann, als Gott die Ehre zu geben. Paulus ist so fasziniert von der Rettung von uns Menschen, dass er Gott hier ehren möchte. Paulus zeigt hier also zu Beginn des Briefes schon, worauf es beim Evangelium ankommt. Um falsche Lehren, auf die er nachher eingehen wird, zu erkennen, muss man die echte Lehre kennen. Muss man das Original kennen. Denkt an Nusspli und Nutella. Die Bundesbank, die in Deutschland das Bargeld herausgibt, ist darum besorgt, dass möglichst kein Falschgeld in Umlauf kommt. Kann man sich vorstellen, Falschgeld ist nicht gut für die Wirtschaft. Und um das zu verhindern, hat sie Prüfmechanismen in die Geldscheine eingebaut. Da gibt es ganz verschiedene Mechanismen, an denen man prüfen kann, ob der Schein echt ist oder nicht. Und um Mitarbeiter von Banken und Polizei und so weiter dafür sensibel zu machen, wie man Falschgeld erkennen kann, da macht die Bundesbank Folgendes nicht. Sie rufen nicht alle Leute zusammen und dann zeigen sie den Falschgeldschein und den und den und den und den. Und jetzt guckt euch mal all dieses Falschgeld an und versucht mal zu erkennen, was hier das Falsche ist. Sondern die Bundesbank macht etwas anderes. Sie legen ihnen den Originalschein hin und sagen, guck mal, Kriterium 1, 2, 3, 4 und keine Ahnung, wie viel die haben, wie viele Prüfmechanismen es gibt, um zu sehen, ob dieser Schein echt ist. Jetzt kannst du, egal welchen Geldschein du in die Hand bekommst, wenn du diese Kriterien kennst von dem Original, kannst du dir den Schein angucken und sagen, ist es ein echter Schein oder ist es kein echter Schein? Warum? Weil du alle Fälschungen kennst? Nein. Die Betrüger sind so schlau, die denken sich immer neue Sachen aus und man kann gar nicht alle Fälschungen kennen. Aber wenn diese Mitarbeiter das Original kennen, können sie anhand des Originals alle Fälschungen erkennen. Und das veranschaulicht sehr gut den Punkt, den Paulus hier insgesamt machen möchte. um keinem anderen, keinem falschen Evangelium aufzusitzen, um nicht einer Kopie oder Fälschung auf den Leim zu gehen, musst du zuvor das echte Evangelium kennen. Wenn du das kennst, kannst du jedes falsche Evangelium, jede Fälschung erkennen. Und deswegen ist es so wichtig, dass Paulus das hier am Anfang vorstellt. Was können wir aus diesem ersten Abschnitt für uns heute lernen? Vielleicht glaubst du noch nicht an Jesus. Vielleicht hast du aber heute oder zum wiederholten Male vom Evangelium gehört. Also von dieser guten Nachricht. Evangelium ist ja die gute Nachricht. Vielleicht hast du schon immer wieder mal was davon gehört. Die gute Nachricht, die Paulus uns hier eben auch gezeigt hat, ist, dass Gott dich so sehr liebt, dass er dich nicht in deiner Sünde lassen möchte. Gott liebt dich so sehr, dass es ihm nicht egal ist, wohin du gehst. Gott liebt dich so sehr, dass er seinen Sohn auf diese Welt geschickt hat, damit Jesus am Kreuz an deiner Stelle stirbt. Damit er deine Strafe trägt. Damit er dich herausreißen kann aus dieser bösen Welt, wie Paulus es sagt. Das ist das, was du glauben musst, um gerettet zu werden. Das ist das, was du für dich persönlich in Anspruch nehmen und vor den Menschen bekennen musst, dass ab sofort Jesus dein Herr sein soll. Dass Jesus derjenige ist, der in deinem Leben das Ruder in der Hand hält. Dass er derjenige ist, der dein Leben bestimmt. Und ich wünsche dir so sehr, dass du heute diese Entscheidung für Jesus treffen kannst. Gott hat alles für dich aufgegeben und hat seinen Sohn auf diese Welt geschickt. Aber ich vermute, der Großteil hier im Saal und auch im Livestream, die zugeschaltet sind, sind bereits gläubig. Du hast eine Entscheidung für Jesus getroffen. Du lebst dein Leben als Christ. Vielleicht lebst du aber auch nur noch irgendwie dein Leben als Christ. Christlich. Aber wenn es in deinem Leben als Nachfolger Jesu weitergehen soll, wenn du wachsen möchtest, wenn du vorankommen willst im Glauben, dann muss der Kern des Evangeliums, dann muss das Evangelium selbst, diese gute Nachricht von Jesus, ständig vor Augen sein. Wenn du erkennen willst, was dich von Jesus abbringen kann, dann muss der Kern des Evangeliums dir ständig vor Augen sein. Wenn du geistlich nicht einschlafen möchtest, und vielleicht nur noch die Bank hier wärmst und sonst ist vielleicht dein Leben nur noch christlich, aber nicht mehr von Christus abhängig, dann muss der Kern des Evangeliums dir ständig vor Augen sein. Das Evangelium ist Dreh- und Angelpunkt im Leben eines Gläubigen. Am Evangelium entscheidet sich alles für uns. Der Glaube an das Evangelium rettet dich. Nicht das theologische Endzeitmodell, das du als richtig ansiehst. Auch nicht deine Einstellung zur Musik. Auch nicht dein Standpunkt zu Kleiderfragen. Das sind wichtige Fragen. Die Bibel sagt uns auch viel dazu. Aber da kann es sein, dass wir auch in der Gemeinde nebeneinander vielleicht unterschiedliche Ansichten haben und trotzdem gerettet sind. Aber am Evangelium darf es keinerlei Abstriche geben. Am Evangelium hängt unsere Rettung. Vielleicht stellst du beim Blick auf deinem Alltag fest, dass das Evangelium darin keine große Rolle spielt. Vielleicht merkst du in deinem Glaubensleben, dass es nicht von der Befreiung des Evangeliums geprägt ist, dass Jesus dich befreit hat. Vielleicht erkennst du in deinen Glaubensüberzeugungen, deinen grundlegenden Ausrichtungen im Glauben, dass du Abstriche am Evangelium gemacht hast oder vielleicht Dinge hinzugefügt hast zum Evangelium. Wenn das der Fall ist, dann ist heute höchste Zeit, das wieder ans Lot zu bringen. Dann ist jetzt der Moment gekommen, an dem du vor Gott Buße tun und wieder das Evangelium in den Mittelpunkt rücken solltest. Lasst uns beten für eine Erweckung innerhalb unserer Gemeinde. Wir brauchen keine christlichen Menschen, sondern wir brauchen wirkliche Nachfolger Jesu, die das Evangelium, wie Paulus es hier definiert hat, verstanden und für sich in Anspruch genommen haben. Lass uns dafür beten heute, dass wir neu von der Schönheit des Evangeliums angesteckt werden und von der Kraft des Evangeliums gestärkt werden. Lass uns beten, dass unsere Gemeinde durch und durch von dem Evangelium durchdrungen wird. Dass das Evangelium in jedem Bereich, in jeder Person unserer Gemeinde zu sehen ist, zu finden ist. Dass wir davon angetrieben sind, dass wir davon geleitet werden, dass wir durch das Evangelium jeden Tag neu Veränderung erleben können, Vergebung empfangen können, aus Vergebung heraus leben können und auch Vergebung anderen zusprechen können, die um uns herum sind. Um an kein anderes Evangelium zu glauben und daran festhalten zu können, müssen wir das richtige Evangelium durch und durch verinnerlicht haben. Deswegen stellt Paulus das Evangelium hier gleich zu Beginn einmal vor. Ich möchte mit euch den nächsten Abschnitt lesen, die Verse 6 bis 9. Ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von dem, der euch durch die Gnade Christi berufen hat, abwendet zu einem anderen Evangelium, wo es doch kein anderes gibt. Einige verwirren euch nur und wollen das Evangelium des Christus umkehren. Wenn aber auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas als Evangelium entgegen dem verkündigten, was wir euch als Evangelium verkündigt haben, er sei verflucht. Wie wir früher gesagt haben, so sage ich auch jetzt wieder, wenn jemand euch etwas als Evangelium verkündigt, entgegen dem, was ihr empfangen habt, er sei verflucht. Das falsche Evangelium. Dieser Abschnitt, diese Worte, die ich gerade gelesen habe, die klingen schon ziemlich hart. Paulus benutzt hier ziemlich starke Begriffe. Wir lesen am Anfang Vers 6, dass er sich darüber wundert, dass sie sich abgewendet haben. Also Paulus ist verwundert, ihr habt das Evangelium gehört, ihr habt diese gute Nachricht von Jesus gehört und ihr wendet euch von dem ab. Aber wovon haben sie sich abgewendet? Hier heißt es, von dem, der sie berufen hat. Der sie berufen hat, ist Gott. Paulus sagt hier nicht in erster Linie, ihr habt euch von dem Evangelium, vom richtigen Evangelium abgewendet, sondern er sagt, ihr habt euch von Gott abgewendet. Und wohin haben sie sich abgewendet? Hier heißt es, zu einem anderen Evangelium. Also von Gott zu einem anderen Evangelium. Die Schlussfolgerung, die hier nahe liegt, ist also folgende. Wenn du dich vom wahren Evangelium zu einem falschen Evangelium abwendest, dann wendest du dich von Gott ab. Das ist das, was Paulus hier sagt. Ihr habt euch von dem abgewendet, der euch berufen hat. Gott ist es ja, der sie berufen hat. Und mit der Abwendung von dem richtigen Evangelium haben sie sich auch von Gott abgewandt. Und das ist gefährlich. Paulus warnt sich hier also vor diesen gravierenden Folgen, wenn das Evangelium verändert wird. Und dann erklärt Paulus, dass es Menschen gibt, die andere verwirren. In Vers 7 sehen wir das. Die verwirren andere mit ihren falschen Lehren. Sie verändern etwas am Evangelium. Sie kehren es um, so sagt er es hier. Es wird gar nicht näher beschrieben, was damit gemeint ist. Aber später im Brief wird Paulus das noch genauer in den Blick nehmen, was das Problem bei den Galatern hier war. Aber hier reicht es uns erstmal, dass es um eine Veränderung des vorher geschilderten Evangeliums geht. Also das, was Paulus vorher gesagt hat, das ist das richtige Evangelium. Und dieses Evangelium kehren andere um. Und damit verwirren sie die anderen Christen. Und dann spricht Paulus hier zweimal einen Fluch aus. In Vers 8 und Vers 9 finden wir diesen Fluch. Und das ist schon richtig, richtig hart, wenn jemand verflucht wird. Also das Gegenteil von Segen, das Gegenteil von Gnade und Frieden von Gott ist, wenn du verflucht wirst. Aber das scheint die Konsequenz für die Verwirrung durch ein verändertes oder umgekehrtes Evangelium zu sein. Diejenigen, die das tun, sind verflucht, sagt Paulus, in Gottes Augen. Sie haben das Evangelium verändert, sie haben es umgekehrt und sie haben damit dafür gesorgt, dass Menschen von Gott wegkommen. Also eine ziemlich harte Strafe. Jeder, der ein anderes Evangelium bringt als das Evangelium der Gnade, ist ein verfluchter Mensch, sagt Paulus hier. Harte Worte. Und Paulus schließt sich selber ein, Vers 8, am Anfang sehen wir das. Oder selbst wenn ein Engel etwas anderes verkünden würde, selbst er oder ein Engel, sie wären dann verflucht. Paulus nimmt sich da nicht aus. Also wenn ich das Evangelium verändere, dann bin ich verflucht. Dann sorge ich dafür, dass andere Menschen von Gott abkommen. Warum ist Paulus hier so hart? Warum ist Paulus hier so rigoros in dieser Sache? Nun, die Antwort haben wir schon oben in Vers 6 gesehen. Durch ein anderes Evangelium wenden wir uns von Gott ab. Unsere Rettung ist in Gefahr. Wenn du nicht an das Evangelium glaubst, dass Jesus für deine Sünde gestorben ist, weil du nicht alleine da rauskommst aus der Sünde, ja, was glaubst du dann? Dann hat das doch alles gar keinen Sinn, was da steht. Unsere Rettung wäre in Gefahr. Aber wieso ist das? Wieso ist das so dramatisch? Lass uns zwei Beispiele anschauen. Wenn du etwas hinzufügst, wenn du dem Evangelium etwas hinzufügst, zum Beispiel, dass du als Christ bestimmte Regeln erfüllen musst, um deine Rettung festzuhalten, dann ist es nicht mehr alleine die Gnade Jesu Christi, die dich rettet und in den Himmel bringt. Dann hast du selber etwas getan. Dann ist es dein eigenes Können, dann ist es deine Disziplin, dann ist es dein starker Wille, die dazu führen, dass du diese Regeln eingehalten hast und dann schlussendlich dadurch in den Himmel gekommen bist. Wenn das dein Denken prägt, dann fügst du dem Evangelium etwas hinzu, dem Evangelium der Gnade. Du hättest selber etwas getan für deine Errettung. Und das ist gegen die biblische Lehre. Auf der anderen Seite können wir auch dazu übergehen und Dinge streichen. Und das passiert ganz häufig in der aktuellen Zeit. Manche Prediger streichen aus ihren Predigten zum Beispiel komplett die Sündhaftigkeit des Menschen. Sünde wird verharmlost. Sünde wird gar nicht mehr thematisiert. Ist ja auch unbequem. Ich meine, wir wollen doch keine gute Nachricht mit der schlechten Nachricht anfangen, oder? Warum soll ich den Leuten sagen, dass sie schlecht sind? Dass sie von Gott getrennt sind durch ihre eigene Schuld? Wer will das hören? Aber das ist die Lehre der Bibel. Und wenn wir das rausstreichen, wenn wir die Schuld des Menschen raustun, dann braucht es ja gar nicht mehr Jesu Tod und seine Auferstehung. Wieso soll Jesus an unserer Stelle sterben, wenn wir doch nichts haben, was uns von Gott trennen würde? Und dieses Weglassen oder Aufweichen oder andere sagen vielleicht, dass Jesus gar nicht Gott ist oder dass er nicht wirklich auferstanden ist oder, diese Aufweichung, dieses Wegstreichen, das bringt dazu, dass das Evangelium verwässert wird und dass es die Kraft verliert, weil wir Jesu Tod und Auferstehung, seine Gnade nicht mehr brauchen. Und das sind nur Beispiele für Hinzufügungen und Streichungen am Evangelium. Aber sie zeigen uns schon auf, dass dann die Rettung, wie Gott sie sich gedacht hat, nicht funktioniert. Und deshalb warnt Paulus hier so scharf vor einer Veränderung des Evangeliums. Für ihn gibt es nur das Motto, kein anderes Evangelium. Kein anderes Evangelium. Die Wirkung oder die Gefahr eines falschen Evangeliums lässt sich sehr gut mit Wasser vergleichen. Wir alle kennen Süßwasser und wir kennen Salzwasser. Süßwasser können wir trinken, es spendet Leben, es erfrischt, es lässt uns aufleben. Denkt an so einen richtig heißen Tag, ihr trinkt richtig schönes, kühles Wasser. Es gibt uns Kraft. Wenn man so richtig durstig ist und kein Süßwasser, kein Trinkwasser zur Hand hat, könnte man ja auf den Gedanken kommen, anstelle des fehlenden Süßwassers Salzwasser zu trinken. Vielleicht warte ich schon mal am Meer und habe das mal ausprobiert. Ich sag meinen Kindern immer, nicht das Wasser trinken, ist nicht so schön, nicht so gesund. Aber das Wasser, das Salzwasser ist doch vielleicht auch kühl. Es ist ja auch durchsichtig, wie das Trinkwasser, das wir haben. Das Salzwasser ist auch nass. Das Salzwasser ist auch flüssig. Sieht doch genauso aus wie das Süßwasser. Äußerlich ja. Aber wenn wir zu viel von dem Salzwasser trinken, dann macht es unseren Körper kaputt. Dann schädigt es uns so sehr, dass wir davon große Probleme kriegen können. Die Wirkung des falschen Trinkwassers, des Salzwassers, wäre das Gegenteil von dem richtigen Wasser. Genauso ist es mit dem Evangelium. Das richtige Evangelium ist das Süßwasser. Das andere, das falsche Evangelium, das umgekehrte, ist das Salzwasser. Und wenn du auf die Kopie hereinfällst, wenn du das Salzwasser trinkst, dann wird es dich zerstören, wie das Salzwasser deinen Körper. Ich glaube, wir müssen uns heute auch immer wieder fragen, wo wir in der Gefahr stehen, das Evangelium zu verändern, Salzwasser zu trinken. Vielleicht passiert das manchmal unbewusst, aber wenn du zum Beispiel beginnst, bestimmte Dinge zu tun, weil du dich dann gerechter oder besser in Gottes Augen fühlst, jetzt habe ich was geleistet, jetzt wird Gott Gefallen haben an mir, jetzt wird er zufrieden sein mit mir, jetzt ist alles gut, dann veränderst du das Evangelium. Dann schmälerst du nämlich die Gnade Gottes und baust auf deine eigene Kraft. Du trinkst Salzwasser anstelle des guten Süßwassers. Heutzutage müssen wir, glaube ich, auch vor allem aufgrund der vielen Einflüsse durch Medien darauf achten, dass wir das Evangelium nicht verwässern. Dass wir zum Salzwasser greifen auf einmal, obwohl wir doch eigentlich das Süßwasser haben. Manchmal klingen irgendwelche Internetprediger so gut, so überzeugend, dass uns nicht auffällt, dass sie ein anderes Evangelium predigen. Und wir haben halt heute den Zugriff auf alles in der Welt, wo man irgendetwas hören kann. Und wir hören es, wir konsumieren es und wir merken vielleicht gar nicht, wie dieses Salzwasser seine Wirkung in uns schon ausbreitet und wir gar nicht mehr beim wahren Evangelium sind. Für uns gilt es heute hierbei absolut wachsam zu sein. Und ich glaube, manchmal wäre es sinnvoller, die Bibel in die Hand zu nehmen, die Bibel selber zu lesen, in die Gemeinde zu kommen, wo ich Geschwister, echte Geschwister neben mir habe, mit denen ich darüber reden und mich austauschen kann, als das x-te Video über irgendetwas aus der Bibel zu hören oder den 100. Podcast von irgendjemandem gehört zu haben. Lass uns lieber in die Gemeinschaft der Gläubigen kommen, gemeinsam ins Wort Gottes schauen, die Bibel studieren und schauen, was das Evangelium zu sagen hat. Liebe Gemeinde, lasst uns hier wachsam sein. Es steht so viel auf dem Spiel. Paulus warnt uns davor, einem falschen Evangelium aufzusitzen. Lass mich hier noch einen Punkt in dem Zusammenhang klarstellen. Vielleicht sehen manche von euch einen Widerspruch zu Paulus' Aussagen in 1. Korinther 9. Ich lese nur auszugsweise die Verse 19 und 20 einmal vor. Da heißt es, denn obwohl ich frei und von keinem Menschen abhängig bin, habe ich mich allen zum Diener gemacht, um so viele wie möglich zu gewinnen. Den Juden bin ich wie ein Jude geworden, um Juden zu gewinnen. Unter denen, die sich an das Gesetz halten, lebe ich nach Moses Gesetz, obwohl ich nicht mehr diesem Gesetz unterstellt bin, nur um sie zu gewinnen. Wieso verändert Paulus sich selbst in 1. Korinther 9? Also Juden in Juden, Gesetz und Gesetz und so weiter. Ne? Also er passt sich der Situation an. Und wieso verflucht er in Galater 1 Menschen, die etwas ändern? Also in beiden Fällen wird doch etwas geändert. Ne? Man passt sich an oder man passt etwas an, irgendwas wird geändert. Und das ist eine berechtigte Frage, die sich aber gut auflösen lässt. In der Form ist Paulus flexibel. Paulus passt sich mit der Form der Kultur an, er passt sich den Menschen an, um sich herum, um sie zu erreichen. Deswegen wird er den Juden ein Jude und denen unter Gesetz wie einer unter dem Gesetz. Er passt sich ihrem Lebensstil in der Form an, um sie zu erreichen. Das ist 1. Korinther 9. Aber beim Inhalt des Evangeliums, bei der Botschaft selbst, gibt es bei Paulus keinen Millimeter Spielraum. Wer davon abweicht, ist verflucht, sagt er, weil er sich und seine Zuhörer von Gottes Gnade abwendet. Das ist Galater 1, das, was wir gerade gelesen haben. Und das muss auch für uns der Maßstab sein. Wir dürfen kreativ werden, um die Menschen um uns herum mit dem Evangelium zu erreichen. Wir sollen kreativ werden. Wir sollen, ja, möglichst das tun, damit wir die Menschen mit der Botschaft erreichen und sie nicht vorher schon abstoßen. Aber beim Inhalt des Evangeliums dürfen wir unter keinen Umständen Abstriche machen, um damit vermeintlich mehr Menschen zu erreichen, um mehr Besucher in die Gemeinde zu kriegen, um den Kontakt nicht abbrechen zu lassen oder was auch immer. Beim Inhalt, bei der Botschaft selbst, darf es keinen Abweichen geben. Kein anderes Evangelium ist hier die alles bestimmende Aussage in diesem Abschnitt. Wir dürfen uns nicht durch Hinzufügungen oder Streichungen vom wahren Evangelium abwenden lassen. Damit kommen wir zum letzten Teil, zum Vers 10, das Motiv eines Dieners. Denn rede ich jetzt Menschen zuliebe oder Gott? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich noch Menschen gefiele, so wäre ich Christi Knecht nicht. Zum Ende dieses Abschnittes gibt Paulus uns noch einen Einblick in sein Inneres. Und vielleicht erscheint dieser Vers ein bisschen aus dem Kontext gerissen, aber das ist gar nicht so, wenn wir uns das genauer anschauen. Paulus zeigt hier seine Motive aus. Man könnte sich ja die Frage stellen, wieso Paulus so handelt oder so schreibt, wie er es hier tut. Was sind seine Beweggründe? Warum ist er so hart in der Sache hier? Warum stellt er das Evangelium so prominent an den Anfang und sagt, das ist der Maßstab, an dem wir alles ausrichten müssen? Was sind seine Beweggründe? Nun, Paulus macht hier deutlich, dass er sich nichts aus der Meinung anderer Menschen macht. Paulus hat sich losgelöst von den anderen. Er sagt hier, er redet nicht Menschen zuliebe. Er stellt diese rhetorische Frage. Er sucht nicht den Menschen zu gefallen. Paulus, kann man sagen, handelt in seinem Dienst nicht aus Menschenfurcht. Was werden wohl die Leute sagen? Kann ich das wirklich so sagen? Oder werde ich dann hier oder da anecken? Wird das, was ich predige, das, was ich lehre, den Menschen auch gefallen? Werden sie wiederkommen? Wird die Gemeinde mich dann noch mögen, wenn ich das sage? Das interessiert Paulus ja nicht, gar nicht. Paulus sagt, er lässt sich nicht treiben von dem, was Menschen sagen, was er Menschen zuliebe tun könnte, sondern er sagt, wenn er das täte, dann wäre er nicht mehr Christi Knecht. Dann würde er nicht mehr Jesus unterstehen, sondern er würde ja Menschen unterstehen. Er wäre ein Knecht seiner Mitmenschen. Ihre Meinung würde ihn dann lenken. Ihre Reaktion würde sein Handeln bestimmen. Aber er befreit sich davon und er handelt nur so, wie Gott es ihm befiehlt. Als Nachfolger Jesu und Diener Gottes sollten wir hier an dieser Stelle auch von Paulus lernen. Wir dürfen nicht aus Menschenfurcht handeln. Auch nicht hier in der Gemeinde. Ich möchte dich auffordern, für uns als Leitung zu beten in der Gemeinde. Bete auch für alle anderen Verantwortlichen in der Gemeinde, in jedem Bereich. Bete dafür, dass wir alle unseren Dienst in erster Linie Gott zuliebe tun. Nicht den Menschen zuliebe um uns herum. Nicht um ihnen einen Gefallen zu tun, nicht um sie zufriedenzustellen. Bete dafür, dass wir das nie tun, um Menschen zu gefallen. Wir sind als Diener Gottes einzig und allein der Bibel verpflichtet. Und das, was in der Bibel steht, ist für uns die Richtschnur. Nicht das, was die Menschen von uns erwarten. Nicht das, was um uns herum gefordert wird. Und ich wünsche dir aber auch im persönlichen Leben, im Alltag, viel Kraft, wenn es darum geht, das Evangelium an andere weiterzugeben, so wie das, was Paulus hier gerade an die Galater auch macht. Denke dabei nicht in erster Linie an die Reaktion der Menschen, sondern dass du es für deinen Herrn tust. Jesus wird dadurch geehrt. Und schlussendlich kommt es nur darauf an, dass er am Ende unseres Lebens zu uns sagt, du guter und treuer Knecht, geh ein in deines Herrn Freude, so wie Jesus es in Matthäus 25 sagt. Dann, wenn wir so handeln, wenn wir Gott zuliebe handeln, dann haben wir für kein anderes Evangelium gelebt, sondern wir waren unserem Herrn treu. In unserem heutigen Start in den Galaterbrief hat Paulus bereits unmissverständlich klar gemacht, worum es ihm in diesem ganzen Brief gehen wird. Kein anderes Evangelium. Wir müssen erstens das richtige Evangelium kennen. Wir dürfen aus der Kraft des richtigen Evangeliums unseren Alltag bestreiten. Wir dürfen aus der Vergebung des richtigen Evangeliums heraus befreit aufleben, weil Jesus uns freigemacht hat. Das ist die gute Nachricht. Das ist die gute Botschaft. Aber auf der anderen Seite müssen wir zweitens gewarnt davor sein, das Evangelium zu verändern. Wenn wir das tun, spielen wir mit der Gefahr, uns von Gott selbst abzuwenden, wenn wir das richtige Evangelium hinter uns lassen. Und drittens soll unser Dienst von Gottesfurcht und nicht von Menschenfurcht motiviert sein. Es kommt in erster Linie darauf an, dass wir Gott gefallen. Er ist unser Herr. Und deswegen halten wir fest, kein anderes Evangelium. Amen.